Es ist kurz vor dem Sonnenuntergang. Und zwei Jünger von Jesus sind unterwegs nach Hause. Sie haben gerade die turbulenteste und erschreckendste Tage erlebt, die sie sich hätten eigentlich nie vorstellen können. Am Donnerstag haben sie noch mit Jesus das Pascha-Fest gefeiert. Aber in der Nacht wurde er verhaftet. In der Nacht hat ein sogenannter Prozess stattgefunden. Etwas, was gar nicht mitten in der Nacht hätte passieren dürfen. Er stand vor dem Hohen Rat. Die haben ihn für schuldig befunden. Die haben ihn an Pilatus übergeben und Pilatus unter Druck gesetzt, Jesus an ein Kreuz zu schlagen. Und wenige Stunden später ist genau das passiert. Die haben aus großer Entfernung voller Entsetzen zugeschaut, wie Jesus, ihre Hoffnung, gestorben ist. Er wird kurz vor dem Anbruch des Sabbats in ein Grab gelegt. Der Sabbat, er soll ein Tag der Ruhe sein, ein Tag der Besinnlichkeit. Ruhe war das weiteste Ding von ihren Herzen. Besinnlich war gar nichts an diesem Sabbat. Und jetzt war es Sonntag, Sonntagabend. Diese beiden sind unterwegs nach Hause, in einen Ort namens Emmaus. Die unterhalten sich über all das, was geschehen ist, zutiefst betrübt. Und es kommt ein Fremder und fragt sie: Worüber sprecht ihr? Und die sagen: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was hier in der Gegend passiert ist, diese Tage? Was denn? Erzähl mal. Und sie erzählen von Jesus, einem Mann, der gewaltig war mit Wort und Tat. Und sie haben wirklich geglaubt, er wäre der Messias. Aber er wurde gekreuzigt. Sind erst 3 Tage her, sagen sie. Und noch dazu haben manche Frauen aus unserer Gruppe gesagt, sie sind heute früh am Grab gewesen und das Grab wäre leer. Und manche berichten, sie haben Jesus sogar gesehen. Wir wissen überhaupt nicht, was wir von dem Ganzen halten sollen. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben, musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Viele hier werden erkannt haben, dass ich eine Zusammenfassung von den Emmaus-Jüngern erzählt habe, was wir in Lukas 24 finden. Und es ist so faszinierend, wenn es heißt, dass Jesus ihnen von der Schrift her ausgelegt hat, also fängt Mose an und durch die Propheten, dass all das so geschehen musste. Und heute stehe ich hier und denke, wann hätten sie uns nicht eine Textangabenliste aufschreiben können? Wäre das nicht toll zu wissen, ganz genau, welche Stellen Jesus selber zitiert hat, um zu zeigen, Leute, das war der Plan vom Anfang an. So musste das sein. Nun, ja, leider haben wir keine solche Liste überliefert bekommen, wo man das ganz genau sagen kann, diese und diese und diese Textstellen hat Jesus zitiert. Aber der Text für heute ist eine Stelle, wo wir also wirklich mit ziemlicher Sicherheit sagen können, es gehört auf alle Fälle dazu. Wir sind in einer Reihe aus Apostelgeschichte 1 und 2. Und gerade in Apostelgeschichte 2 lesen wir davon, wie der Heilige Geist zu dem Pfingstfest auf diese Nachfolger Jesu gekommen sind. Also das heißt, dass die Jünger alle versammelt waren. Der Heilige Geist ist auf sie gekommen und sie haben angefangen, in Sprachen zu sprechen, die sie nie gelernt haben. Und Menschen, die zu dem Pfingstfest aus aller Welt da zusammengekommen waren, hören das, was die sagen, in ihrer jeweilige Landessprache, und sie strömen zusammen, zu sehen, was da passiert. Und Petrus steht auf und fängt an zu predigen. Vor 14 Tagen habe ich angefangen, über seine Predigt zu predigen, habe den ersten Abschnitt da behandelt, wo er aus dem Propheten Joel zitiert. Heute wollen wir den nächsten Abschnitt anschauen, wo er dann aus dem Psalm zitiert. Und ja, unser Text für heute ist in Apostelgeschichte Kapitel 2, ich lese ab Vers 22. An dieser Stelle eine kleine Entschuldigung meinerseits, ich habe neulich einen runden Geburtstag gehabt und mein Alter zeigt sich, ich habe es völlig verschwitzt, meine Folien zurecht zu machen, wie ich das normalerweise mache. Also hört genauer hin, beziehungsweise lest es selber nach, immer wichtig, prüft nach, dass ich das richtig gelesen habe und richtig präsentiert habe. Also Apostelgeschichte 2 ab Vers 22. Israeliten, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagte über ihn: Ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und frohlockte meine Zunge, und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen. Denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Vor 14 Tagen in dem Text hatte Petrus aus dem Propheten Joel zitiert. Und in dem Abschnitt, was ich vor 14 Tagen behandelt habe, war so circa 2/3 davon Zitat aus dem Alten Testament. Jetzt in diesem Text ist circa die Hälfte davon Zitat aus dem Alten Testament. Es ging ihm darum zu zeigen, Gott hat nicht alles, was er vorher getan oder gesagt hat, weggeschmissen und jetzt macht er völlig was anderes, sondern es ist genau das, was Gott die ganze Zeit geplant hat, was Gott durchgeführt hat. Und hier setzt er seinen Plan fort. Und wir sind hier, um zu bezeugen, in Jesus setzt er seinen Plan fort zur Errettung der Welt. Jesus ist der Messias, und zwar Jesus ist der Auferstandene. Hier zitiert aus Psalm 16, und dieser Psalm stammt von König David. Und Petrus weist auch darauf hin, David kann sich selbst nicht gemeint haben, als er gesagt hat, denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Er sagte, Leute, David ist gestorben. Sein Grab haben wir noch hier. Mehr dazu in 14 Tagen. Aber er sagt, er muss von einem anderen gesprochen haben. Und er sagt, in Jesus hat Gott diese Worte erfüllt, die David vor circa 1000 Jahren gesprochen hat, beziehungsweise geschrieben hat. David muss von einem anderen gesprochen haben, und das ist Jesus. Und genau von diesem Jesus spricht Petrus in seiner Predigt. Ich lese den ersten Vers, also den Vers 22 nochmal. Israeliten, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Petrus spricht mit Menschen, die selber Jesus gesehen und gehört haben. Natürlich trifft das nicht auf jeden Einzelnen, der da war, zu, aber es waren eben viele da, die Jesus selber erlebt haben und viel mehr noch, die über Jesus gehört haben, was für Dinge er getan hat. Diese Berichte haben diese Leute aus erster Hand, Augenzeugenberichten, gehört. und er bezieht sich auf das, was sie gesehen und gehört haben, um sein eigenes Zeugnis über Jesus zu untermauern. Aber genau um dieses Zeugnis geht es in der Apostelgeschichte. Es geht darum, dass sie immer wieder das bezeugt haben, was sie gesehen und gehört haben. Und daher ist es auch wichtig, dass wir heute überlegen, was habe ich gesehen? Was habe ich gehört? Was für Erfahrungen habe ich mit Jesus gemacht? Ich schätze, unter den Leuten, die wir hier versammelt sind, wäre das eine sehr, sehr breite Palette von Erfahrungen. Viele von uns haben erlebt, wie Jesus neue Hoffnung gegeben hat, wenn alles aussichtslos erschien. Viele von uns haben erlebt, wie Beziehungen erneuert werden konnten, weil man sein Vertrauen in Jesus gesetzt hat und seine Lehre über Vergebung in die Tat umgesetzt hat. Manche haben sogar Wunderheilung erlebt. Nun, es ist mir durchaus bewusst, manche Leute bekommen ein bisschen Beklemmung, wenn der Pastor anfängt, darüber zu sprechen, dass wir Zeugnis ablegen sollen. Ich möchte an der Stelle ganz ausdrücklich und unmissverständlich sagen, es geht eben nicht darum, dass du eine theologische Ausbildung haben musst, dass du diese oder jene Jüngerschaftsschulung musst nachweisen können. Leg Zeugnis ab von dem, was du erlebt hast, was Jesus in deinem Leben getan hat. Denn das ist das, wo du der Experte bist, wovon du reden kannst. Was hat Jesus für dich getan? Wie Petrus an dieser Stelle weiter predigt, ist schon etwas Besonderes. Wenn ich heute so eine Predigt von der Gemeinde halten würde, würde es wahrscheinlich nicht so gut ankommen. Aber ja, ich zitiere den Petrus einfach jetzt. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Nun, in diesem einen Vers steckt eine Menge drin. Es sind Aussagen da, wo wir uns wirklich lange aufhalten könnten. Wie verhält sich mit Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen? Oder ob es die Juden oder die Römer sind, die verantwortlich dafür sind, dass Jesus gekreuzigt wurde? Fakt ist, diese Fragen waren für Petrus überhaupt kein Thema. Der geht überhaupt nicht weiter auf diese Fragen ein. Und es ist wichtig, dass bei allen berechtigten Fragen, die wir stellen wollen, bei allem, wo wir darüber nachdenken möchten, dass wir nicht aus den Augen verlieren, worum es Petrus hier wirklich ging, was er sagt. Es geht um Sündenerkenntnis. Er sagt, Leute, Jesus musste gekreuzigt werden wegen unserer Sünde. Sünde ist das, was unser Wesen verdreht und verzerrt. Sünde ist das, was uns immer wieder dazu antreibt, ja, schlimme Dinge zu tun. Gut, okay, wir sind keine schlimme Leute hier. Das sollte jetzt kein Vorwurf sein, dass ihr irgendwie besonders schlimme Leute seid. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin's manchmal. Ich bin lange nicht irgendwelcher Heilige, der über dem Boden schwebt und einen Heiligschein hat. Auch wenn das Licht richtig fällt, sieht es fast so aus. Aber nein, ich bin genauso auf der Gnade angewiesen. Jeder einzelne von uns braucht die Befreiung von der Sünde. Wir brauchen das neue Leben durch Jesus Christus, um wirklich so zu sein, wie unser Schöpfer das gewollt hat. Es geht darum, dass wir erkennen, dass wir uns versündigt haben und dass wir Befreiung brauchen. All diese andere theologische Fragen müssen weit hinten angestellt werden. Denn das ist das Wesentliche dabei. Dass wir erkennen, dass wir schuldhaft sind, aber dass Jesus uns Befreiung schenkt. Und im Vers 24 spricht Petrus von Gottes Plan, um die Wirkung der Sünde zu besiegen. Gott aber hat ihn, Jesus, von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unumgänglich, dass er vom denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Wir predigen Jesus als den Auferstandenen. Das war zum ersten Pfingstfest der christlichen Kirche der Fall, das ist heute der Fall und das bleibt uns ein Auftrag, bis Jesus wiederkommt. Wir predigen Jesus als den Auferstandenen. Der Apostel Paulus hat das ganz gut auf den Punkt gebracht in seinem Brief, den wir als den ersten Korintherbrief kennen, Kapitel 15, Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Das um zu sagen, er ist von den Toten auferstanden. Er lebt. Zu Ostern sprechen wir immer, rufen wir einander zu, einen uralten Spruch, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es würde uns gut tun, das nicht nur zu Ostern einander zuzusprechen, zu hören und darüber nachzudenken, denn das ist die Wahrheit, auf der unser Glaube gründet. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das war auch die Botschaft, die Petrus an diesem Tag in seiner Predigt verkündigen durfte. Man darf dabei nicht vergessen, es sind zu dem Zeitpunkt erst 50 Tage her, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und er kann sagen, wir hier, also spricht von sich und den anderen Jüngern Jesu, wir sind Zeugen dafür. Hunderte von Menschen konnten die Auferstehung bezeugen, was wir auch im Vers 32, ein bisschen später als unser Text für heute, unmissverständlich finden. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Dazu auch mehr in 14 Tagen. Zum Beginn habe ich die Geschichte von den Emmaus-Jüngern erzählt. Und wie Jesus ausgehend von Mose und den Propheten ihnen erklärt hat, dass der Messias leiden musste, bevor er verherrlicht wird. Wie gesagt, wir hätten so gern eine Liste von den Textstellen, genau was er da zitiert hat. Das ist uns leider nicht überliefert worden, was übrigens ein Hinweis ist dafür, dass die erste Leser vom Lukas-Evangelium und von der Apostelgeschichte diese Textstellen wahrscheinlich auch so kannten. Er hat das nicht zitieren brauchen, weil er voraussetzen konnte, dass das so viel in der christlichen Gemeinde gepredigt wurde, dass sie sagen können, aha, okay, das, wovon sie jeden Sonntag reden. Die haben wahrscheinlich in fast jedem Gottesdienst immer wieder diese Textstellen benannt und aufgebracht. Aber mit Petrus Zitat aus dem Psalm 16, der übrigens auch hier in Apostelgeschichte 2 wird Psalm 16 zitiert und Paulus zitiert Psalm 16 auch, was wir in Apostelgeschichte 13 finden. Wir können ziemlich sicher sein, dass dieser Psalm 16, die Verse 8 bis 11, zu den Textstellen gehört haben, die Jesus benannt hat, als er aufgeführt hat, was alles schon im Alten Testament dazu steht. Ich lese diesen Abschnitt nochmal aus der Apostelgeschichte, wo Psalm 16 zitiert wird. Ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und frohlockte meine Zunge, und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen. Denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Die Urgemeinde und Jesus selber haben diesen Text als Zusage verstanden, dass der Messias nicht im Grab verwesen würde, sondern auferstehen würde. Aber dass Jesus auferstanden ist, ist die Bürgschaft für uns, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird, dass auch wir eines Tages auferstehen werden. Ja, seit Jesus sind zahlreiche Generationen verstorben und verwesen. Und wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Es ist natürlich durchaus möglich, dass auch wir eines Tages, hoffentlich im hohen Alter und erfülltes Leben und so, aber sterben und auch verwesen werden. Aber das ist für Gott kein Hindernis. Er macht neue Schöpfung. Er will seine Schöpfung wiederherstellen, wie sie sein sollte. Und es ist seine Verheißung an uns, dass auch wir auferstehen werden. Und da kann auch, wir können auch in die Geschichte zeigen und sagen, er hat es schon mal gemacht. Es ist seine Verheißung an uns. Nun, natürlich kann dann schnell die Frage kommen, klingt alles schön gut, eines Tages auferstehen, könnte ganz interessant sein, und was nützt mir das jetzt? Also, der christliche Glaube darf niemals auf eine Vertröstung auf Jenseits reduziert werden. Aber wir sollen sehen, dass die Auferstehung Jesus uns eine neue Perspektive auf unser Leben, auch hier und jetzt, geben kann. Zum einen kann und soll diese Verheißung Gottes uns eine neue Hoffnung geben. Hoffnung, die selbst der Tod uns nicht nehmen kann. Unser Herr ist, er hat den Tod besiegt. Das heißt, selbst wenn der Tod uns ereilt, wird er trotzdem nicht den Sieg davon tragen. Aber die Tatsache der Auferstehung kann uns auch eine neue Perspektive auf unseren Alltag geben. Wir dürfen das nie aus den Augen verlieren, was für eine Bedeutung das hat, dass wir von der Last der Sünde befreit werden, dass Gott uns ganz neu machen will. Und er ermöglicht es uns, anderen Menschen dadurch auch ganz neu zu begegnen. Die Auferstehung bedeutet, dass ich nicht nur für den Moment leben brauche. Ich darf in dem Moment leben, aber ich darf auch die Gewissheit haben, dass dieser Moment nicht alles ist, sondern dass Gott einen noch größeren Plan mit mir, mit uns vorhat. Gott will uns dann auch gebrauchen, um Segen zu tragen in diese Welt hinein, dass noch mehr Menschen es erleben, wie Gottes Liebe aussieht. Und etwas, was ich eigentlich nicht genug betonen kann, durch die Auferstehung Christi kannst du die Gewissheit haben, dein Leben hat einen Sinn. Oh, wie wichtig ist es für uns zu wissen, dass das, was wir tun, einen Sinn hat. Aber wie wichtig ist es für uns zu wissen, dass unser Leben einen Sinn hat. In Jesus Christus hat unser Leben einen Sinn. Eben weil das, was wir tun, nicht mit unserem Tod abgeschnitten und zu Ende ist, sondern in der Auferstehung haben wir eine Zukunft, die über dieses Leben hinausgeht. Er gibt uns einen Sinn für unsere Existenz. Er gibt uns einen Sinn für unser Leben. Er gibt uns einen Sinn für jeden neuen Tag. Er gibt uns einen Sinn für jede Begegnung, die wir mit Menschen haben. Manchmal, wo wir denken, das war ziemlich sinnlos jetzt. Er will unser ganzes Leben mit Sinn erfüllen, dass wir auch diese Begegnung ganz neu sehen und bewerten können. Und davon können wir wirklich Zeugnis ablegen. Amen. Wir wollen zum Segensgebet aufstehen. Ja, Jesus, du bist zu uns gekommen. Du bist der Grund unserer ewigen Freude. Es ist Wahnsinn, es geht weit über das, was wir uns vorstellen können. Du gehst weit über das, was wir uns vorstellen können. Aber ich bitte dich, Herr, begegne du jeden Einzelnen von uns, nicht nur hier und jetzt, sondern durch diese Woche, jeden Tag immer wieder neu. Bewege du uns durch deinen Heiligen Geist. Erneuere du uns durch deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Lass den Segen auf uns sein und gebrauche du uns zum Segen. So sei du unsere Kraftquelle, unser Sinn, unsere Orientierung und unser Ziel. So segne, behüte und bewahre uns, Gott, der allmächtig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und eine wunderbare Woche.